Das letzte Mal war die Zeit schon knapp, heute ist schon wieder so knapp, aber ich werde mich schon schicken. Und wie der Toni schon gesagt hat, möchte ich einfach noch ein bisschen über was Bestimmtes in dem Jakobusbrief reden. Das letzte Mal war ja so meine Intention, dass man überhaupt den Jakobusbrief liest, also eigentlich Lust zu machen auf den Jakobusbrief. Und heute geht es mir im Speziellen um Gottes Weisheit, die einfach ziemlich am Anfang angesprochen ist. Und so möchte ich kurz, weil manche waren ja vielleicht nicht da und manchmal ist es auch so, dass man am Nachmittag, am Sonntag schon gefragt wird, und wie war der Gottesdienst und wie war die Predigt? Ja, war sehr gut. Und um was ist es gegangen? Ja, um was ist es jetzt gegangen? Also manchmal ist vielleicht, auch wenn man auch da gewesen ist, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man es nur mal ganz kurz, ich wiederhole es wirklich nur ganz kurz. Also bei der Verkündigung, die Verkündigung habe ich eingeleitet mit einem Auszug aus einem Buch, in dem es darum ging, dass wir in Bezug auf Gott eher auf uns und auf die Segnungen schauen, die uns unserer Meinung nach zustehen. Und dass wir eben anstatt auf Gott zu schauen, eher auf das schauen, was uns gut tut und nicht erkennen, was Gott für uns da hat. Also wir geben Gott meistens einfach nur dann die Ehre, wenn wir seinen Segen erleben. Und wenn wir seinen Segen erleben, fällt es uns auch mit der Dankbarkeit nicht schwer. Also dann lesen wir auch gern in seinem Wort und dann lesen wir auch gern und es tut uns gut, wenn im Wort steht, dass wir uns geliebt und dass wir uns angenommen fühlen und an denen Steine da, wo man herausgefordert ist, wo man vielleicht wachsen und reifen sollen, an denen Steine liest man dann ja ganz gern so vorbei, das registriert man zwar, aber das schiebt man oft weg. Und es ist einfach so, ganz menschlich, dass wenn was nicht nach unseren Vorstellungen läuft, dass wir dann eigentlich schon geneigt sind dazu, vielleicht einen Schuldigen zum suchen, auch vielleicht sie von Gott enttäuscht abzuwenden und ja und so weiter. Ich glaube, das Spielchen kennt sie alle irgendwie so ein bisschen. Dann habe ich euch eine Geschichte vorgelesen, die ich auch nur kurz nochmal erzähle, weil die jetzt halt auch so ein bisschen nochmal dazu passt, und zwar von dem Mann, der auf einer Klippe in eine tiefe Schlucht stürzte. Und bei dem Absturz, da hat er sich dann gerade noch an einem Zweig festhalten können. Und dann hat er voller Angst auf den winzigen Zweig geschaut und den riesigen Abgrund gesehen und hat gespürt, wie seine Kräfte nachlassen. Und in seiner Todesangst hat er zu Gott geschrien: Und Gott, wenn es dich gibt, rette mich und ich will an dich glauben. Und nach einer Weile hat eine mächtige Stimme durch die Schlucht gedröhnt und Gott sagt zu ihm: Das sagen alle Menschen, wenn sie in großer Not sind. Nein, Gott, sagt der Mann, ich bin nicht wie die anderen. Ich möchte wirklich an dich glauben. Hilf mir doch bitte. Und ehrlich gesagt, ich glaube, der hat das auch wirklich ernst gemeint. Und dann sagt die Stimme: Gut, ich werde dich retten. Lass den Zweig los und ich werde dich auffangen und bewahren. Den Zweig loslassen? Bin ich verrückt? Schrie der verzweifelte Mann. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Droh. Und die Geschichte, glaube ich, können wir alle nachvollziehen. Es fällt uns leicht, mit dem Mund zum Song, was wir alles da möchten. Und wenn es dann praktisch wird, dann schaut es oftmals ganz anders aus. Und dann habe ich euch ein bisschen was erzählt von dem der Jakobusbrief stammt. Jakobusbrief kurz und knackig. Und Jakobus hat ihn wahrscheinlich selber nicht geschrieben, aber der Schreiber hat sich auf Jakobus berufen. Der Jakobus war ein Halbbruder von Jesus und hat sich erst nach Jesu Auferstehung bekehrt. Und er war dann der erste Leiter der Gemeinde von Jerusalem und es war ihm wichtig, dass wenn man praktisch das Evangelium verbreitet, dass es dann für uns, also dass es im Alltag eben auch sichtbar sein sollte bei uns, dass wir Jesu Nachfolger sind. Und wenn man jemanden nachfolgt, dann bleibt man ja nicht stehen, sondern dann ist man ja in Bewegung. Sonst war man ja kein Nachfolger. Also das heißt, wenn man jetzt im Glauben stehen bleibt, bin ich auch kein Nachfolger. Und es ist zwar oft so, dass wir uns Nachfolger oftmals nennen, aber immer mal wieder so gemütlich irgendwo verweilen oder vielleicht ganz schön lang irgendwie, vielleicht Jahre auf so einem Platz verweilen und einfach nicht weiterkommen. Wenn ich zum Beispiel früher mit dem Hans auf den Berg gegangen bin, ich gehe halt immer noch auf den Berg, aber früher war das anders als wie jetzt. Da hat er sich auskannt, ausgekannt, ich weniger, bin ihm nachgefolgt. Und das war manchmal nicht ganz leicht, weil ich war nicht gut trainiert, er war sehr gut trainiert, er hat dort berglaufen. Und es war halt einfach so, ich habe halt geschnauft und geschaut, dass ich nachkomme und er ist halt neben mir gemütlich gegangen und hat geredet und geredet und geredet und geredet. Und da war es manchmal nicht einfach, weiter zum Gehen, sondern manchmal war es dann wirklich so, dass ich, also mir war es oft so, dass es mich so genervt hat, und weil ich einfach so am Ende war und dass ich manchmal einfach aufgeben wollte, stehen bleiben und mich irgendwo hinsetzen und dann einfach wieder runtergehen. Und, aber beim Hans war es so, der hat eigentlich immer drum geworben und hat mich ermutigt. Und mittlerweile bin ich so gut trainiert, dass wir ganz oft auf Nacht noch schnell auf eine Hütte gängen oder schnell gängen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das ist einfach, so weit bin ich einfach nur gekommen, weil ich nicht aufgegeben habe und weil ich mich überwunden habe und weil und überwunden habe, obwohl es mir manchmal was gekostet hat und dann einfach auch, weil ich gern mit dem Hans beieinander bin und deswegen wollte ich auch nicht, dass er so viel Zeit ohne mich oder ohne, nur mit seinen Freunden verbringt oder dass er immer allein geht und dann eben, weil er auch immer drum geworben hat und ich wollte ihn auch nicht enttäuschen. Und dann hat er sich auch immer nur so Routen ausgesucht, die mich zwar herausgefordert haben, aber sie haben mich nicht überfordert. Und er war geduldig. Er war echt geduldig. Er hat also wirklich meine Laune, die so punktuell manchmal war, gut ausgehalten. Und ich erzähle das euch, weil das in der Nachfolge mit Jesus einfach auch manchmal so ist, dass man wirklich oftmals gern aufgibt und einen leichteren Weg sucht. Und ich glaube, das kennt jeder. Jeder, glaube ich, ist schon mal so vor dem Kreuz oder einfach vor Jesus gestanden und hat gesagt, Jesus, es reicht. Und das darf man auch sagen. Also ich habe das auch schon gesagt. Es gelangt. Mir gelangt es jetzt. Und das Problem ist, wenn man sagt, Jesus, es reicht, und dann wendet man sich ab und lässt Jesus nicht mehr reden. Und wenn man sagt, Jesus, es reicht, dann ist es einfach auch wichtig, dass man mit dem, auf den, mit dem man gerade redet, wenn ich sage, Jesus, es reicht, ich rede mit Jesus, dass ich auch meinen Blick nicht von ihm weg, dass ich meinen Blick nicht von ihm wegwende, sondern dass ich ihn anschaue und dass ich auf seine Antwort warte. Sag ein paar Sachen. Jesus sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Er sagt, meine Kraft geht niemals aus. Er sagt, wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich immer noch bei dir. Er sagt, ich bin der, der dich in allen Nöten tröstet. Er sagt, ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun. Er sagt, ich kann mehr für dich da, als du dir vorstellen kannst. Er sagt, erfreu dich an mir und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen. Er sagt, ich bin zu dir gekommen, um für dich und nicht gegen dich zu sein. Und so sagt er vieles andere mehr. Und das möchten wir natürlich in dem Moment oft gar nicht hören, weil in dem Moment erleben wir ja was anderes und außerdem sind wir dann da beleidigt und schmollen und finden auch, dass wir ungerecht von ihm ungerecht behandelt werden und so weiter. Also ich glaube, so ein bisschen so annähernd, was da so oft in uns vorgeht, kennt jeder schon irgendwie. Beim Hans war das so, jedes Mal, wenn ich dann nicht mehr Kinder habe, dann hat er mir Perspektive gegeben. Also, du, ich glaube, das ist gar nicht mehr weit, echt. Und das hat mich echt am meisten genervt, weil der hat immer gesagt, das haben vielleicht nur zwei Kurven. Und das war. Und dann hat er immer gesagt, mei, weißt, ich gehe da, wenn ich allein gehe, da passe ich einfach nicht so auf, wie weit das dann noch ist. Es war doch ein bisschen mehr. Das war zum Beispiel. Aber er hat auch gesagt, du wärst schön. Es ist wunderschön da oben. Du wirst das nicht bereuen. Da hat er echt immer recht gehabt. Und Spada, da hat er gesagt, Mensch, du bist echt gut drauf. Schaffst du schon. Also und so habe ich wirklich erlebt über die Jahre, dass er es einfach gut mit mir gemeint hat und dass ich ihm aus dem Grund immer wieder vertraut habe. Und ehrlich, besonders wenn wir sind immer früh gegangen. Unsere Beziehung war nicht da, wo sie jetzt ist, wenn wir einfach auch diese Zeit nicht miteinander gehabt hätten. Weil wir sind zum Beispiel jetzt auch, die jetzt beim Geh ganz, ganz früh miteinander reden können. Und bei Jesus ist es ähnlich. Also wenn wir mit ihm sozusagen unsere Berge erklimmen, dann ist es auch oft mühsam. Und da muss man sich auf Gottes Wort stützen. Das, was ich gerade zuerst vorgelesen habe. Ich bin in den Schwachen mächtig. Also da, das ist wirklich, er stärkt uns ganz persönlich durch sein Wort. Oder dann einfach, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ganz wichtig, wenn man irgendwie gar nicht durchkommt, einfach, dass man zu Geschwistern kommt, dass man wirklich für einen beten lässt, dass man wirklich einfach gestärkt wird, dass man nicht aufgibt. Und das Aufgeben ist manchmal tatsächlich, meint man, leichter, aber man kommt nicht in die Fülle, wie ich jetzt schon beim Berg gehe. Also. Und beim Herrn habe ich auch oft erlebt, also man lernt ihn einfach nicht kennen, weil man einfach die Beziehung immer wieder abbricht. Der Hans hat mir halt einfach mich locken können mit einer Brotzeit. Manchmal hat er auch Schokolade dabei gehabt und Getränk und eben auch mit guten Worten. Aber der Herr, der kann überbitten und verstehen. Einfach uns viel, viel mehr segnen. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Das Einzige, was er von uns braucht, das ist, dass wir einfach ihm vertrauen. Auch wenn man vielleicht in dem Moment nicht weiß, wie das ausgeht. Ihm vertrauen und ihm einfach das Ja geben. Ja, Herr, ich vertraue dir. Ja, Herr, du darfst einfach mit mir sein. Ich strecke mich aus zu dir hin. Ich möchte dich einfach erleben. Und der Herr sieht unser Herz. Ob es nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob es wirklich ein Herzensausstrecken zum Herrn hin ist. Ja, und in dem Jakobusbrief, da ist dann eben drum gegangen, wenn ihr euch erinnern könnt, zum Glauben und Werke. Also, wenn man den Jakobusbrief liest, das letzte Mal, ich fasse dann auch noch mal ganz kurz zusammen, den ist praktisch im Leben und in der Nachfolge nicht anders gegangen, als wir uns jetzt da. Also die haben eigentlich so die gleichen Probleme gehabt wie wir heute. In Galater 16 heißt es zwar, dass wir nicht durch Werke, sondern nur durch den Glauben an Christus gerechtfertigt sind. Und in Jakobus heißt es, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt ist und nicht das Glauben allein. Und da bin ich das letzte Mal auch ein bisschen drauf eingegangen, dass das kein Widerspruch nicht ist, sondern dass es eben darum geht, wenn ich anfange zum Glauben, dann drängt mich einfach die Liebe zu ihm, einfach zu den Werken. Also dass ich einfach, wenn ich anfange zum Glauben, dann und wenn ich es wirklich ernst meine und Jesus einfach an mir und mit mir arbeitet, dann hat das einfach sichtbare Auswirkungen in meinem Leben. Also es ist nicht ein Muss, sondern es ist wirklich aus Liebe zu ihm. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, dass wir einfach nicht um unser Selbstwillen errettet sind. Das kann man schon auch. Man kann, weiß ich nicht, wie der Herr das beurteilt. Also ich finde immer, dass an den Früchten werdet ihr mich erkennen. Also Menschen erkennen ihn in uns durch an unseren Früchten. Und deswegen ist es so, dass wir nicht um unser Selbstwillen errettet sind, sondern wir sollen auch Licht und Salz sein und sollen ihm dienen. Also für ihn ein Werkzeug sein. Ich habe einmal so ein Bild gehabt, ich weiß, dass der Toni irgendwann mal genauso von vorn gesagt hat, aber das war irgendwie in meinen Gedanken schon ganz lang. Ich sehe mir immer, wenn ich ein Werkzeug bin, dann sehe ich immer so ein, also ich sehe ganz tatsächlich immer so eine Beißzange an der Hand. an der Wand, gell? Aber man kann jetzt auch einen Bohrer nehmen oder man kann jetzt auch einen Hammer nehmen oder irgendwie oder irgendwas. Und wenn man das nimmt, also der das Werkzeug gebraucht, der nimmt es in die Hand, arbeitet mit dem Werkzeug kostet es keine Kraft. Und dann, wenn es praktisch, wird es auch gepflegt und es wird wieder an die Wand gehängt und wartet auf den nächsten Dienst. Und so ist es auch bei uns. Eigentlich, wenn wir Werkzeug sind, macht es uns eigentlich oder darf es uns eigentlich keine Mühe machen. Also wenn es uns Mühe macht, und ich kenne das auch von mir, dass man manchmal in einer gewissen Weise ausgelaugt ist, dann ist man so ein bisschen eingerutscht, dass man vieles so ein bisschen aus eigener Kraft macht und sich nicht so von Gott führen lässt. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das erkennt und dass man wirklich so wieder an das Herz vom Herrn hinkommt. Ja, und der Jakobusbrief zeigt dem auf, wie man als Christ, also der, was wirklich ernst meint, wird sich der verhält. Er beschreibt uns, wie er eben gelebter Glaube ganz praktisch in verschiedenen Bereichen ausschaut. Also es geht da um die Standhaftigkeit in der Anfechtung, dass man nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen, dass Warnung vor Ansehen der Person, also das heißt, dass man nicht Menschen, die was Tolles sind, die gut gekleidet sind, die einen Haufen Geld haben, dass die nicht für uns mehr wert sind als für die anderen Menschen, dann warnt er vor Glauben ohne Werke. Er warnt vor Missbrauch der Zunge, er warnt vor Streitsucht, er warnt vor Vertrauen auf irdische Güter, er ermahnt zum Ausharren und zur Wahrhaftigkeit. Er spricht über die Krankheit, über Sünde und über die Macht des Gebetes in den Bereichen und über das Verhalten gegenüber irrenden Brüdern. Also das sind lauter lebensnahe Themen, die, so denke ich, da wo wir alle irgendwie und irgendwann mal konfrontiert sind. Und ich denke, wenn man das so liest, wenn man den Jakobusbrief so liest, und es geht uns gerade so richtig, wenn man sagt, sau gut, und wir haben da nicht irgendwie so unmittelbar mit den Problemfeldern konfrontiert, dann sind wir vielleicht wie der Motor, bei dem, der wo da an dem Zweig hängt und sagt, also nein, ich bin nicht so, also ich, das schaffe ich, möchte genauso leben, wie der Herr das da sagt. Also ich bin wirklich ein ganz braver und lebe da tatsächlich in der Nachfolge. Jeder weiß, wenn irgendwelche Herausforderungen sind, dass das dann oftmals tatsächlich anders ausschaut. Also, dass man nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein sollen oder Streit, soll man nicht streitsüchtig sein und. Da haben wir das letzte Mal ein bisschen drauf eingegangen. Und also es ist einfach nicht so easy, weil sonst da zum Beispiel in Römer 7, in Vers 15, jetzt müssen wir die Folie, genau, dort zum Beispiel nicht stehe, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also das ist schon interessant. Und wie ich das erste Mal vor vielen Jahren gelesen habe und habe mich da auch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, da habe ich mir schon gedacht, ja, eigentlich ist es manchmal tatsächlich so, dass so, man macht irgendwie was, man sagt irgendwie was in mir, weiß ich eigentlich, das darf ich eigentlich gar nicht, aber es tut so gut, wenn ich das jetzt aussprich. Also immer wieder dieser Widerspruch in Ohren. Und das sagt es da genau aus. Oder in Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also ein bisschen anders ausgedrückt, aber eigentlich wieder das Gleiche. Und so erleben wir meistens, und so erleben wir es einfach oft. Wir haben einfach gute Vorsätze. Besonders am Sonntagnachmittag, wenn man so gerade vom Gottesdienst kommt und so alles so frisch ist und im Lobpreis war und alles so, irgendwie hat man so ein bisschen ans Kreuz gehen können und man ist einfach gut drauf. Aber wenn es dann irgendwie wieder eng wird und Druck kommt und der Alltag ist, dann schaut es eben einfach oftmals ganz anders in uns aus. Und wir erleben eher das, wie wir es in diesen zwei Versen gelesen haben. Jetzt ist es so, dass wir halt, sage ich, mit diesen Herausforderungen einfach umgehen müssen und dass wir uns natürlich schon als Christen fragen müssen, ja, wie kann ich denn das jetzt eigentlich abstellen? Ich meine, es ist zwar so, dass es rein menschlich ist und dass es passiert, aber eigentlich steht im Wort, dass das als Christ einfach nicht passieren muss. Und so steht es in Römer 7,24, kurz und klar, und es hört sich ja ganz einfach an. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ganz einfach. Die Antwort ist, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich muss euch sagen, es war tatsächlich so einfach. Dann frage ich mich, wo ist jetzt das Problem? Wir haben das Problem. Unser Ego, unser Stolz, unsere Sturheit, unsere Prägung, unsere Vorbilder, unsere Undankbarkeit, unsere irrtümlich angenommene menschliche Klugheit und unsere vermeintlich scheinbare Weisheit und. Und jetzt bin ich so bei dem Thema, was ist eigentlich Weisheit? Wie ich mich gestern so hingesetzt habe, habe ich gedacht, also ich kann da einfach ganz leicht in den Duden schauen oder in das Herkunftswörterbuch schauen oder in die Wikipedia suchen und habe da tatsächlich überall reingeschaut und dabei erkenne ich, dass es einfach zahllose Definitionen von Weisheit gibt. Also dass man eigentlich nicht sagen kann, Weisheit ist das und das und das. Eine Definition, die im deutschen Wörterbuch steht, die habe ich jetzt rausgeschrieben. Durch Weisheit ist durch Lebenserfahrung gewonnene Klugheit, Reife und Weltkenntnis. Ja, das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Aber das, an dem, was ich dann wieder hängen geblieben bin, das ist durch Lebenserfahrung gewonnene Klugheit. Das heißt, das ist dann nichts Allgemeingültiges, sondern das ist ja dann eigentlich schon wieder so personenspezifisch, weil ja jeder irgendwie andere Lebenserfahrungen macht. Also jeder Mensch ist anders, er ist anders aufgewachsen, er ist anders geprägt, er dann ist introvertiert, extrovertiert und hat alle möglichen Erfahrungen gemacht in Kindheit, in Beruf, in, lebt in verschiedenen Lebenssituationen, ist verheiratet, ist nicht. Und ja, ich meine, einer, der nicht verheiratet ist oder einer, der keine Kinder hat, der kann sehr weise über das reden, wenn man Ehe lebt, als wie jemand, der vielleicht verheiratet ist oder Kinder hat. Also das heißt, die Erfahrungen spielen da tatsächlich einfach eine große Rolle. Und so, denke ich, gibt es zwar weise Ratschläge für verschiedene Situationen und Lebensumstände, aber es gibt einfach nicht die Weisheit schlechthin. Und das war, gestern haben wir schon gedacht, also irgendwie, ich bin jetzt nicht irgendwie hingeblieben, weil ich wollte ja auf was anderes raus, aber das mit der menschlichen Weisheit, da man die eigentlich so schlecht definieren kann, das war mir nicht bewusst, weil ich vorher eigentlich auch da noch nie nachgeschaut habe. In der Bibel kann man Weisheit schon definieren, ganz klar. Also in 1. Korinther 1, 24 steht, denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Oder in Kolosser 2, 3 steht, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und in Gottes Wort gibt es unzählige Stellen darüber. In 1. Korinther 2, 7 steht, die Weisheit, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Gottes Weisheit wird auch geheime und verborgene Weisheit Gottes genannt. Eben, er möchte uns dort teilnehmen lassen, aber es bleibt einem vor den Augen der Welt verborgen. Und wenn man jetzt diese Verse liest und man sich die Frage stellt, ja, durch wen haben wir jetzt dann die Teilhabe? Dann gehen wir wieder auf den Römer. Nur durch Jesus Christus. Und in Jakobus steht eben, da habe ich das letzte Mal bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, wenn aber jemanden von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Weisheit von Gott, das ist nicht Kopfwissen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sondern wenn uns Gott Weisheit gibt, dann möchte er uns einfach Einsicht geben, wie wir in seinem Sinne handeln sollen. Und dann geht es weiter im Jakobus. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Also es heißt, er bitte im Glauben um Weisheit, ohne zu zweifeln. Also das, ich habe euch das letzte Mal gesagt, das, über das bin ich auch ein bisschen, da bin ich auch beim letzten Mal schon ein bisschen hängen geblieben. Ich habe immer gedacht, er bitte im Glauben um das, was er bittet, aber er bitte im Glauben um Weisheit und sollte nicht zweifeln, dass er die Weisheit kriegt. Also das ist einfach nur mal was anderes, da ist einfach so ein Schritt dazwischen. Also wenn jetzt, wenn wir jetzt einfach wissen, dass Gottes Weisheit Jesus ist und wenn wir auch wissen, dass an Pfingsten praktisch der Heilige Geist auf die Erde gesandt worden ist, einfach als Stellvertreter Christi, also dann ist es praktisch so, dass wenn wir wirklich, sage ich mal, in einer gewissen Weise so leben möchten, wie Gott das möchte, dann ist das nicht möglich, wenn wir uns nicht nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Und ich denke, das weiß auch nochmal jeder, dass wir praktisch Zugang zu der Weisheit Gottes einfach nur durch den Heiligen Geist haben. Ich weiß halt dann nicht manchmal, ob es uns so bewusst ist. Wissen, also das ist sicherlich alles, was ich da sage, nichts Neues, aber ob uns das alles so bewusst ist. Also Jesus sagt in Johannes 14 eben an Pfingsten, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch eben. Und eben, er kommt zu euch eben, oder beziehungsweise durch den Heiligen Geist kommt er praktisch, der Heilige Geist kommt praktisch als Stellvertreter Christi zu uns auf Erden. Aber er kommt einfach nur zu denen, die das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz annehmen und die an ihn glauben. Und darum eben, dass diese Weisheit der Welt vor den Augen der Welt verborgen ist. Und nur bei den Menschen einfach, die dieses Erlösungswerk annehmen, kann der Heilige Geist in uns wohnen. Und darum ist einfach auch oftmals so das, dass man sagt, es gibt da das habe ich allerdings jetzt weggelassen, weil es dann wieder zu lang gewesen war und ich gewusst habe, dass die Zeit halt ein bisschen kurz ist. Es gibt auch noch, glaube ich, in Korinther der Ausspruch, dass die Weisheit Gottes der Welt eine Torheit ist. Und da ist das aber auch ein bisschen angesprochen, eben dieses Erlösungswerk von Jesus. Das ist einfach dem Menschen der Welt eine Torheit. Und es ist einfach ein großes Geheimnis in diesem, was da auf Golgotha passiert ist. Und wenn man allerdings das Erlösungswerk annimmt von Jesus und wenn man ihm glaubt, dann offenbart er uns das auch. Also das ist eben auch dieses Geheimnis, dass man dann wirklich Zugang zu Gottes Weisheit hat, dass er uns wirklich offenbart sein Denken und dass man den Blick kriegt, den er hat über diese Dinge, ganz persönlich, aber auch eben jetzt, sage ich mal, vom Wort her. Im Internet habe ich dann eine praktische Erklärung auch nochmal gefunden, was die Weisheit Gottes ist. Also die Weisheit Gottes ist die von Gott geschenkte Fähigkeit, sich im Leben mit seinen Schwierigkeiten und Aufgaben auszukennen und in jeder Lage das Gottgewollte zu treffen. Also das finde ich schon Wahnsinn. Also Gottes Weisheit ist praktisch, dass man wirklich, ich möchte es nochmal lesen, die Fähigkeit, sich im Leben mit seinen Schwierigkeiten und Aufgaben auszukennen und in jeder Lage das Gottgewollte zu treffen. Also da möchte ich nicht sagen, dass das heißt, dass wir alles im Griff haben mit Gottes Weisheit, aber dass wir es einordnen können. Dass wir es wirklich wenn Gottes Weisheit in uns ist, dass wir einfach Perspektive haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir einfach alle Dinge, die vielleicht jetzt nur mal so sind, wie sie sind, dass wir die annehmen können, dass er uns Kraft gibt, droht zum Bleiben, dass er uns Kraft gibt, einfach auszuharren. Und das denke ich eben, dass wir in der Lage sind, eben das zum Tor jetzt gerade, ob im Gebet oder in dem, was man jetzt gerade verweilt, was Gott möchte, dass wir tun. Und bei uns greift dann oft unsere menschliche Weisheit, da gibt es eben oftmals dann schnelle Lösungen. Aber die dann oft eben vielleicht gerade mal schnell zu einer Zufriedenheit oder irgendwie dass sie da irgendwie was löst, führt, aber es ist sicherlich, also es ist oftmals dann nicht so, wie sie Gott das gedacht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder einfach nach Gottes Weisheit ausstrecken. Und in der Nachfolge, und um das geht es einfach in der Nachfolge. Wie wir das in Römer gelesen haben, bei uns das Fleisch, da komme ich zwar jetzt dann hier noch drauf, mal gerade kurz weiter. Also in der Nachfolge ist es so, dass man einfach Weisheit braucht, um einfach das Leben und eben auch das Denken und eben auch das Handeln und dass man das einfach auch, so wie Jesus das gedacht hat, dass man das umsetzen kann. Und Jesus gibt uns Erkenntnis, Kraft und Mut, wie ich jetzt erst schon gesagt habe, dazu. Und das praktisch ist es nur durch den Heiligen Geist möglich, der eben in uns lebt, wenn wir das Erlösungswerk annehmen. Und ich glaube und hoffe, dass jeder von uns das Erlösungswerk angenommen hat und dass er an ihm glaubt. Und bloß manchmal ist es einfach so, dass so der Heilige Geist so irgendwo, wenn man vielleicht in uns reinschauen kantert, sage ich mal so, in so einem Eckerl sitzt und doch was anderes in uns regiert. Und das steht in Römer 8, 1, 4, ist das, da ist ein bisschen beschrieben, also wer uns bestimmt, ob Gottes Geist uns bestimmt oder ob einfach diese sündige menschliche Natur unser Leben bestimmt. Das lesen wir noch. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir, an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Und das, wie man mal angefangen hat zu erleben, dass man tatsächlich in Situationen, wo man echt menschlich ganz anders handeln täte, wie man das mal erlebt, was das heißt, überbitten und verstehen, wenn man zum Herrn geht und wenn man ihn bittet, dass er einen wirklich berührt, dass er einen wirklich mit Heiligen Geist füllt, dass er einen wirklich Weisheit gibt und Erkenntnis gibt, einfach über die Situation, dass man, wenn man ihn bittet, dass er einen zur Ruhe bringt, wenn man einfach ihn wirklich bittet drum, das ist Wahnsinn, wie er sich da in einem was verändern kann, das, was man vorher sich nicht vorstellen kann. Und das ist eben der Schlüssel. Dass um das, was mir heute geht, dass wir einfach wissen müssen, dass da wirklich zwei Dinge in uns jeden Tag streiten. Also, oder sag ich jetzt mal, jede Stunde streiten. Also es ist einfach so, wir müssen einfach wachsam sein. Und es heißt da im Wort, seid wachsam. Also wir müssen einfach wirklich wachsam sein, dass man, dass man das einfach nicht laufen lässt, sondern dass man wirklich einen Herrn immer mit dabei hat. Und es ist nicht, dass ich den ganzen Tag mit der Bibel unterm Arm gehe und lies, sondern das ist, wenn ich eine Beziehung zum Herrn habe, dann ist er tatsächlich mehr und mehr und mehr und mehr immer dabei. Also das ist wirklich wie so ein Training mit dem Berg gehe, wenn man so Stück für Stück, also praktisch nicht aufgibt und einfach droh bleibt, sie nicht entmutigen lässt, dann in seinem Wort liest in den verschiedenen Situationen. Also es ist einfach so, dass man mehr und mehr oder Gottes Geist in uns immer größer wird. Aber es geht einfach nicht von selber, sondern es ist wirklich ein Ausstrecken dann noch. Und wenn man sich nicht dann noch ausstreckt, finde ich, man kann immer, sage ich mal, eine gewisse Zeit vielleicht aus dem Verstand gewisse Dinge praktisch machen, umsetzen. Aber wenn dann Druck kommt, fällt man ganz, ganz schnell in das alte Verhaltensmuster zurück. Ja, und wenn Gottes Geist das sieht man eben an der Textstelle, unser Leben bestimmt, dann werden wir mehr und mehr das Leben so leben, wie wir das in Gottes Wort lesen und wie man das eigentlich auch leben möchte. Weil ich glaube, es liegt nicht an dem, dass man es nicht möchte, sondern es ist wirklich an dem, dass es uns oft nicht möglich ist, weil wir einfach einen Heiligen Geist zu wenig mit ins Leben einnehmen. Und ich sage immer, wenn man einfach, es ist ja manchmal wirklich Überwindung und es kostet manchmal wirklich einen Stolz und es kostet einfach mal, kostet uns tatsächlich manchmal was, wenn man anders reagiert, als wenn man jetzt menschlich reagieren würde. Und es ist wirklich ihm zur Ehre und uns zum Segen. Und es ist einfach tatsächlich also ihm zur Ehre, weil man liebt, man möchte wirklich Licht und Salz und Zeugnis sein, aber es ist auch tatsächlich uns zum Segen. Also jeder weiß, wenn man einfach Dinge macht, die halt aus so einem menschlichen, ärgerlichen, stolzen Herzen sind, da gibt es Dinge, die kann man manchmal in der Welt nicht mehr gut machen. Man kann es dann unter das Kreuz geben, daher kann man auch Frieden schenken, man kann selber vielleicht manches noch irgendwie kitten oder man kann mit demjenigen reden oder wie auch immer, wie die Situation ist, aber es gibt einfach Dinge, die kann man nicht mehr ändern. Daher kann dennoch Frieden geben, aber es ist wirklich ein Leben zum Segen, wenn wir uns da dann noch ausstrecken. In den Sprüchen, also es steht ganz, ganz viel über Weisheit drin. Und ich habe mir eins ausgesucht jetzt, das möchte ich gerne zum Abschluss nur durch. Und dann möchte ich noch beten. Dann habe ich es zeitlich im Rahmen geschafft. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote hältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat, und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, also das ist wirklich ein wirkliches Ausstrecken dann noch. Also nicht nur, naja, Herr, gib mir Weisheit, sondern wenn du sie suchst wie Silber und ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg der Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren, wie sehr stricke ich mir immer aus, besonnen zum sein. Und Einheit und Einsicht wird dich behüten, dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen noch unter die Leute, die Falsches reden. Die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege. Die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke. Die krummen Wege gehen und auf Abwege kommen. Dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir wirklich für dein Wort, Herr. Und ich danke dir auch, dass in deinem Wort einfach so viel steht, Herr. Herr, besonders was eben einfach dieses Ausstrecken nach Weisheit, was in deinem Wort steht, so viel, Herr. Ja, wie gut, dass es ist, wirklich sie nach dir auszustrecken, Herr, und wirklich Weisheit, deine Weisheit in unserem Herzen zum haben, Herr, und einfach aus dem heraus unser Leben zu leben, Herr. Und ich danke dir so sehr, Herr, auch jetzt in diesen Sprüchen und in so vielen anderen steht, wie sehr wir gesegnet sind, wenn wir uns einfach von dir, wenn du unser Leben bestimmen darfst, Herr, wenn dein Heiliger Geist in uns wirklich groß und lebendig wird, mehr und mehr. Und ich danke dir, dass du uns nicht überforderst, Herr, sondern uns zwar immer wieder herausforderst, Herr, aber diese Herausforderung ist einzig und allein, dass wir wachsen und dass wir reifen in der Beziehung zu dir. Und ich danke dir, Herr, du sagst in deinem Wort, dass denen, die dich lieben, alles zum Besten werden wird, Herr. Und das ist aber nur möglich, Herr, wenn wir einfach in Kommunikation mit dir und durch deinen Heiligen Geist einfach in der Situation den Blick auf dich nicht verlieren, Herr. Herr, dass man wirklich nicht schnelle Lösungen sucht, sondern, Herr, dass du wirklich wirken darfst in unserem Leben, Herr. Ich danke dir so sehr, Herr. Es ist, wie ich am Anfang da in Römer gelesen habe, für uns manchmal denkt man, das ist doch nicht zum Schaffen, Herr. Und es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eigentlich ganz einfach. Nur du in uns. Und ich danke dir, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr. Herr, dass du von niemandem zurückziehst, Herr. Und dass du uns wirklich überreich segnen möchtest durch deinen Heiligen Geist in uns. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dafür, dass du dasselbe bist gestern, heute und morgen, Herr. Dass wir in der Art und Weise immer mit dir rechnen können, Herr. Dass du nicht zu spät kommst, Herr. Und dass du uns nie verlässt, Herr. Danke, Gott, dafür. Amen.
Lasst uns doch nochmal aufstehen, bitte. Der Apostel Paulus war wohl derjenige, der in der Bibel mit die tiefsten Gedanken von Gott empfangen hat und die auch zum Ausdruck gebracht hat, den Gemeinden gegenüber und klar aufgezeichnet hat, um was es eigentlich geht. Manche